Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: gelingende Gespräche.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute möchte ich ein gutes Gespräch über gute Gespräche führen und darüber, was sie zu einer lebendigen Veranstaltungskultur beitragen können. Mal sehen, ob es klappt. Auf jeden Fall habe ich dafür eine sehr kompetente Impulsgeberin gefunden und gewonnen. Annemarie Felder hat sich, wie sie es selber ausdrückt, einen Beruf gezimmert, bei dem sie Menschen in Dialogen und Beteiligungsverfahren begleitet. Im Sozialbereich, in Unternehmen, in Kommunen. Nach vielen Aus- und Weiterbildungen, unter anderem in systemischer Supervision und Coaching, hat sie vor 2 Jahren promoviert und wieder waren partizipative Verfahren und Formate ihr Thema. Sie interessiert sich brennend für die Frage, wie Wirtschaft, kommunaler und sozialer Bereich gut zusammenwirken können. Berlin grüßt Bregenz. Herzlich willkommen, Annemarie.
Hallo, Michael.
Annemarie, von Dialog ist ja oft die Rede. Kundendialog, Dialog mit der Jugend, Zukunftsdialog. Uns soll es heute um den Dialog als Format bei Veranstaltungen gehen. Fangen wir mal mit dem sogenannten Kreisdialog an. Wie muss man sich den ganz konkret vorstellen? Wie sieht das auch äußerlich aus, so ein Kreisdialog?
Der Kreis ist ja die Urform von Gruppenprozessen sozusagen. Also indem Menschen einen Kreis aus Stühlen formen, aktivieren sie diese Urform. In der Mitte ist der Fokus ein neutraler Raum, das ist wie eine Art Zentrum zwischen den Menschen. Und hier werden die unterschiedlichen Meinungen, Gedanken, Emotionen aller Teilnehmenden geteilt und auch betrachtet, zusammengeführt. Und in dieser Mitte kann auch ein symbolischer Gegenstand gelegt werden, also der zum Thema passt. Als Beispiel hatte ich mal einen kleinen Leuchtturm, als es um Zukunftsprojekte ging. Und in dieser Mitte liegt auch der Redegegenstand, den jede Sprechende aufnimmt, wenn sie den eigenen Redebeitrag gibt. Von der Größe her sind so meistens 10 bis 15 Teilnehmende, also das ist die ideale Größe, aber man kann auch einen Dialog führen bis zu 30 und dann ist einfach dieser Kreis mit 30 Stühlen. Und von der Dauer her vielleicht noch zum Rahmen geht so eine Stunde, weil meistens nach 20 Minuten kommt dann eine erste Pause und nach 40 Minuten nochmal. Also so eine Stunde sitzt man im Kreis und hat diese Ruhe, dieses Gespräch zu erleben und selbst daran teilzunehmen.
Was hat das mit diesem Redesymbol auf sich? Gibt man das dann einfach weiter an den Nächsten, der spricht, oder wie geht das?
Also das Redesymbol symbolisiert diese Mitte, in der alles zusammenkommt. Wenn ich den Impuls habe, etwas zu sagen, stehe ich auf, gehe in die Mitte, hole diesen Redegegenstand und setze mich wieder hin und dann fange ich an zu sprechen. Und dieser Redegegenstand macht aus, dass die Entschleunigung des Gesprächs bewirkt. Und das ist oft ungewohnt für Menschen, weil da gibt es eine kurze Pause, es gibt auch Aufmerksamkeit. Ich gehe hin, schweigend, hole den und setze mich wieder hin. Das ist für viele ungewohnt, aber das macht genau die Qualität aus des Dialogs, dass man aufmerksam ist, dass man wirklich hört und der spricht, auch selber entscheidet, jetzt bin ich fertig, indem er den Gegenstand wieder in die Mitte gibt. Und dieses in die Mitte gehen, aus der Mitte kommen, das wird beeinflusst durch den Redegegenstand.
Ja, wir sind ja diese Beschleunigung im Gespräch auch gewohnt, so ganz schnell zu reagieren. Und diese Verlangsamung dient dann sowohl der Fokussierung des Sprechenden als auch der Zuhörenden, kann man das sagen?
Ja, genau, das kann man genauso sagen. Weil oft ist man ja gewohnt, zu argumentieren, auf etwas gleich zu reagieren und man hört nicht ganz zu. Oder man formuliert schon selber, was man sagen möchte und dann ist vielleicht die Aufmerksamsspanne nur noch 70%, weil ich schon vorformuliere, was ich jetzt gleich mal sagen möchte. Und hier hört man wirklich bis zum Schluss zu, weil dadurch, dass der Mensch dann selber entscheidet, jetzt bin ich fertig und den Gegenstand in die Mitte gibt, ist ja diese kurze Pause immer dazwischen. Die gibt es ja sonst bei anderen Diskussionsformaten nicht. Ich sage nicht, das eine ist besser, das andere schlechter, aber manchmal braucht es diese Form, wo man bewusst wählt, weil man da tiefer kommt bei den Menschen oder in tiefere Schichten vordringen kann.
Das ist jetzt, merke ich gerade, für mich auch eine Herausforderung, dir bis zum Schluss zuzuhören. Und nicht gleich an meine nächste Frage zu denken und dennoch das Gespräch im Fluss zu halten. Also es wird eine kleine Herausforderung sein bei unserem Gespräch. Kannst du mal sagen, was so typische Themen sind, die man sehr gut in diesem Kreisdialog besprechen kann?
Ich finde, typische Themen sind alles, was die Zukunft betrifft. Also wenn es gut ist für das Anliegen, für das Thema, dass unterschiedliche Sichtweisen einfach in den Kreis gelegt werden. Und dadurch, dass alle diese unterschiedlichen Sichtweisen hören, sich was Neues herauskristallisieren kann oder Erkenntnisse hervorreifen können. Also so Themen wie, wie gelingt uns gutes Zusammenleben? Also in der Gemeindeentwicklung wende ich oft Dialoge an, Zukunft in Unternehmen, wenn es darum geht, wie können wir gut zusammenarbeiten, wenn es um Kommunikation grundsätzlich geht, also wie gelingt es uns, gut miteinander abgestimmt zu sein. Oder auch für neue Teams, das hatte ich gerade letzte Woche, wenn ein Team neu, also Aufgabe beginnt oder in neue Zusammenarbeitsform kommt, die sich noch nicht so gut kennen.
Hat der Dialog ein Ergebnis im Sinne von einem Fazit? Oder geht es vor allen Dingen darum, du sagtest, es sollen verschiedene Sichtweisen in den Kreis gelegt werden, so hast du dich ausgedrückt, diese Multiperspektive auf ein Thema einzuholen?
Also von der Urform her hat der Kreisdialog kein Ergebnis. Ich finde jedoch, dass wir Menschen noch sehr stark davon geprägt sind, am Schluss sollte man ein paar Punkte haben oder man ist einfach auch zufriedener, wenn man selber das nochmal zusammenfasst oder schaut, was macht man jetzt weiter damit, wer macht was, bis wann, das sind wir ja sehr gewohnt. Aber von der Uridee ist es so, dass wenn man spricht, man nimmt sich einfach eine gewisse Zeit, im Vorhinein vereinbart man, wie viel Zeit man sich dafür gibt. Und vom Gedanken her ist es so, dass dann jede den Dialog verlässt und alle wissen, was zu tun ist. Also das ist ja das Prinzip der Agora in Griechenland oder wo das entwickelt wurde, dieser Marktplatz. Da gab es keine Ergebnisprotokolle, sondern man ist in Verbindung gegangen. Also es sind wie einzelne, wie so sternförmig kommt man in Verbindung, spricht miteinander, spürt sich und geht wieder auseinander und alle wissen, was zu tun ist. Gerade in Unternehmen mache ich es so, dass der Dialog abgeschlossen wird und dass dann in einem nächsten Schritt, zum Beispiel in Kleingruppen, gesammelt wird, was haben wir gehört und was finden wir wichtig, wo möchten wir dranbleiben. Das ist aber wie eine nächste Methode, die dann anschließt an den Dialog.
Das entspricht auch ein bisschen meiner Erfahrung, dass dieser Kreisdialog, ich habe an einigen teilgenommen oder einige auch schon mal angeleitet, dass es eine gute Form ist des gemeinsamen Nachdenkens, ein lautes Nachdenken, wobei dann nicht nur die Denkergebnisse wichtig sind, sondern dass die Menschen auch so mitteilen, wie sind sie eigentlich zu dieser Meinung, zu dieser Haltung, zu diesem Ergebnis gekommen?
Ja, das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Also aus meiner Sicht ist es so eine Balance zwischen Nachdenken und Vordenken. Dadurch, dass ich verstehe, wieso Menschen so denken oder ihre Meinung entstanden ist, das ist dieses Nachdenken, das auf Erfahrungen aufbaut und wird dann in Verbindung gebracht, wie, da gibt es verschiedene Bezeichnungen dazu, wie Lernen aus der Zukunft oder welche Bilder zeigen sich uns als Gruppe, als Team, glaube ich, die man einzeln nicht erkennen kann. Dadurch, dass man das wie zusammenführt, zeigt sich auch, was kommen könnte, möchte, also so ein Weg, wie es weitergehen kann.
Es hört sich nach kollektiver Intelligenz an, im Gegensatz zu kollektiver Dummheit.
Genau, wir leben ja in einer Welt der Polaritäten und ich denke, wie wenn ich sagen würde, Dialog ist das einzig Seligbringende, braucht es ja daneben genau auch diese Debatten oder es braucht auch Streitgespräche. Also ich denke, das braucht immer beides und es braucht diesen Blickwinkel auf die kollektive Intelligenz, aber genauso auch zu wissen, dass der Mensch auch gern Mehrheiten folgt oder auch beeinflusst wird von Mehrheitsmeinungen, weil man dieser Wert der Zugehörigkeit sehr stark in sich hat.
Ohne jetzt auch in diese Kerbe hauen zu wollen, und Dialog ist das einzig Seligmachende, ganz klar braucht es die anderen Formate auch, die Debatte. Es ist gleichzeitig aber auch so, dass wir immer größere Spaltungen auch in demokratischen Gesellschaften beobachten. Also in den USA können offensichtlich die Anhänger von Republikanern und Demokraten gar nicht mehr miteinander sprechen. oder auch bei uns, Impfgegner versus Impfbefürworter, die Befürworter von schweren Waffen liefern und die Gegner, Klimaschützer, Klimaleugner. Brauchen wir vielleicht mehr Orte, soziale Orte, wo wirklich Multiperspektive eingeladen wird und angesichts komplexer Themen wirklich die Multiperspektive und die Schwarmintelligenz in den Raum holen?
Ja, das glaube ich, dass es das braucht, weil diese lineare Bewegung von Problem zur Lösung nicht mehr funktioniert, je komplexer ein Thema wird. Und im Dialog gehen wir ja, wie es auch Otto Scharmer nennt, in einen U-Prozess. Also man kann sich das so vorstellen, also wie ein U, es geht mit der Herausforderung los und dann tauchen wir gemeinsam in so eine U-Kurve. Und im U ganz unten, da erfahren wir Bedürfnisse, Ängste, Hoffnungen, Muster voneinander. Und dort können dann die Lösungen entstehen. Also ich glaube, wenn wir uns diese Räume geben, wo wir uns begegnen in unseren Ängsten und Hoffnungen, dann kommen wir weiter im Dialog und im Gespräch. Und das ist wirklich, ich glaube, noch sehr ungewohnt, dass man so Dialogräume schafft. Und doch im Nachhinein oder im Anschluss an Dialoge erhalte ich oft sehr positive Feedbacks und dass sie wirklich ein Stück weitergekommen sind, die Menschen, und eigene Erkenntnisse gehabt haben. Es geht viel um Selbstreflexion auch.
Jetzt klingt ja Dialogprozess und auch Theory U, also dieser U-Prozess, das klingt ja nach was ganz Innovativem, Neuen. Aber es gibt ja ganz alte Wurzeln des Kreisdialogs. Welche siehst du, die dieses Format geprägt haben und was wir vielleicht auch vergessen haben zwischendurch?
Ich denke, die Wurzeln reichen sicher zurück, seit es Menschen gibt. Weil man hat ja das Bedürfnis, dass man einander sieht, dass man zum Beispiel ums Feuer sitzt, sich als Gemeinschaft fühlt, dass man Wissen, Erfahrungen und Geschichten austauscht. Und das haben Menschen schon immer gemacht, um voneinander zu lernen, um kreativ zu sein. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen und nach der Kirche zum Beispiel auf dem Kirchenplatz habe ich mal in so kleinen Kreisen zusammengestanden und ich bin da als Kind dabei gestanden und es hat mich immer wirklich interessiert, was die dann sagen. Und da gab es automatisch diese Kreise, 5, 6 Personen, und wenn es dann mehr waren, dann haben sich daraus wieder 2 Kreise gebildet. Also so lebendige Organismen, wo unterschiedliche Meinungen Platz hatten.
Jetzt finde ich interessant, dass du gesagt hast, wenn es mehr als 6 wurden, und das kenne ich auch, dann bilden sich Unterkreise. Aber jetzt beschreibst du ja, dass der Kreisdialog 12, 15, maximal 30 Menschen hat. Braucht es also dann doch, damit wir es einüben, wieder so ein Format, dass man sagt, das ist ein Format und das sind die Regeln und es bildet sich halt nicht so spontan.
Wenn die Struktur fehlt, dann geht's mit 3, 4 Personen, die einander zuhören können und die einander wahrnehmen und aufnehmen können von ihren Meinungen her. Sobald es mehr sind, stimmt, das habe ich so noch nie gesehen, aber dann braucht es diese Struktur, ja.
Jetzt denke ich an große Konferenzen und Kongresse, wo dann vielleicht einige 100 Menschen zusammenkommen. Kann da der Dialog und der Kreisdialog auch eingesetzt werden? Sagen wir mal, wir haben 300 Teilnehmer, müsste man dann eben 10 Dialogkreise bilden? Geht sowas auch oder macht das gar keinen Sinn? Das braucht ja offensichtlich eine gewisse Intimität, dass ich die anderen wirklich sehen und spüren kann. Und auch, dass der Kreis nicht so groß wird, dass man die andere Seite gar nicht mehr sieht oder nur mit dem Fernglas sehen kann.
Also wir haben das schon öfter gemacht bei so großen Gruppen, dann machen wir parallel kleine Gruppen. Wenn es zum Beispiel ganz ein großer Saal ist, das schaut wirklich auch wunderschön aus, wenn da mehrere Kreise im selben Raum sind. Also es braucht natürlich dann einen Abstand, dass man sich auch gut hört, dass es vom Sprachvolumen her geht. Das hat auch eine Kraft, wenn gleichzeitig mehrere Dialoge zum selben Thema stattfinden und man im Anschluss an den Dialog eine kurze Ernte macht, was sind unsere Essenzen, unsere Erkenntnisse aus dem Dialog, und die dann in die große Gruppe zurückträgt und dort sammelt. Das kann man durchaus mit 100, mehr als 100 Menschen gut machen.
Ich habe mehrfach erfahren, dass nach dem Kreisdialog, wenn ich die Menschen gefragt habe, wie war es für euch, sie gesagt haben, oh, also dass da so innere Widerstände mitgeteilt wurden. Da muss ich da in die Mitte gehen, das Redesymbol holen, dieses langsame, Ich kann nicht direkt reagieren auf das, was jemand anderes gesagt hat. Das ist doch irgendwie künstlich. Kennst du diese Bedenken?
Ja, das kenne ich sehr gut. Ich hatte mal einen Dialog, also da ging es um partizipative Methoden. Das war eine Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, ich habe den Dialog zu kurz eingeführt. Der Dialog, der ist wie nicht in den Schwung gekommen. Also da gab es ganz lange Schweigephasen und Widerstände. Und da habe ich dann gelernt daraus, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten, sind die Menschen bereit für den Dialog jetzt? Also dass es im Vorhinein braucht, Anwärme, Methoden, da kann man Zweiergespräche machen, kurze Interviews. Und genau das, was du jetzt erwähnt hast, auch sagen, dass das ganz normal ist, dass dann eine erste Stille kommt, dass die sich ein bisschen unangenehm anfühlt, dass man oft dann den Impuls hat, okay, dann sag halt ich was. Also dass man da auch in Muster wieder reinfällt, die man bei sich selber kennt. Und wenn man das alles sagt, dann geht's gut. Und Regeln dazu, dass man zum Beispiel sich kurz fasst, dass man von Herzen spricht, von sich selbst spricht, dass man diesen Respekt hat, diese Offenheit für andere Meinungen und diesen Respekt auch in Bezug zur Offenheit der anderen hat, oder dass die ihres einbringen und dass das sehr etwas Wertvolles ist, auch wenn man im ersten Moment vielleicht denkt, ja, so denke ich nicht, aber es kann ja auch sein, interessant, also diese interessierte Haltung am anderen. Und ich habe mir auch lange nicht getraut, den Dialog als Methode anzuwenden, gerade in Wirtschaft und Industrieunternehmen. Und wenn ich mich dann getraut habe, also dann hat es geklappt. Das ist, wie man oft von Prozessbegleitung weiß, wenn man sich wohlfühlt mit der Methode, dann klappt sie meistens.
Du sagst, dass du auch selber teilweise gezögert hast, den Kreisdialog anzuwenden. Mir geht es auch so, weil ich gemerkt habe, obwohl ich selber auch eine Meditationspraxis habe, dass diese gemeinsame Stille, bis jemand der Erste oder die Erste aufsteht aus dem Kreis, in die Mitte geht und das Redesymbol holt, dass ich das schwer aushalten konnte und irgendwie dann auf mich bezogen habe. Es war nicht gut angeleitet, die Frage ist uninteressant. Wenn ich das aber ausgehalten habe, habe ich zweierlei festgestellt. Das eine war, dass dann der Erste oder die Erste, die gesprochen hat, dass das sehr intensiv gekommen ist, weil wir so lange gewartet haben. Und das Zweite ist, dass sich dann manchmal diejenigen trauen, die sonst nicht so die Lauten und die Schnellen sind, sondern sagen, okay, vielleicht tue ich jetzt hier sogar der Gruppe einen Gefallen, wenn ich jetzt mal aufstehe. Und dass jetzt nicht diejenigen die Ersten sind, die sonst immer die Ersten sind. Wie sind da deine Erfahrungen?
Also dieses intensive Zuhören macht ja was mit den Menschen. Man spürt ja das fast körperlich in einem Dialog. Man kommt wirklich in eine intensivere Begegnung. Dass Wortmeldungen kommen, wo man spürt, wow, das geht wirklich von Herz zu Herz. Und oft ist es genau an diesem Punkt, wo eine andere Person in einem üblichen Diskussionsformat beginnen würde zu sprechen und aber nicht spricht, weil die Person ja selber entscheidet und oft dann noch Sätze dranhängt, die wirklich aus den Emotionen kommen. Oder sie formulieren dann, ja, ich habe Angst, dass auch das sein könnte, weil über Ängste spricht man so in Diskussionen selten. Und das macht dann diese Stimmung, diese wirklich intensive, ja, es sind intensive Begegnungen.
Was heißt es denn für dich genau, aus dem Herzen zu sprechen? Man könnte ja sagen, das endet in einer unglaublichen Gefühlsduselei, um das jetzt mal provokativ zu formulieren.
Das ist auch interessant, weil das die Gruppe eh selber reguliert. Also oft, wenn wirklich sehr intensive Gefühlsredebeiträge kommen, dann kommt meistens irgendwann wieder ganz ein sachlicher. Wenn es sehr emotional wird, dann ist es genau jetzt wichtig, dass diese Gruppe durch diese emotionale Erfahrung geht. Und dieses Vertrauen als Anleiterin von Dialogrunden, die braucht es dann, dass es sich das zeigt, was im Moment da ist und was wichtig ist und was auch die Menschen aushalten. Also ab und zu habe ich gedacht, boah, das wäre mir jetzt fast eine Spur zu viel, aber ich habe dann gespürt, für die Gruppe ist es genau das, was sie jetzt braucht und das, was wichtig ist.
Fließen da auch manchmal Tränen?
Ja.
Darf auch gelacht werden?
Nein, ja doch. Das war jetzt nur zum Spaß. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, es wird gelacht, wirklich geweint. Es entsteht Betroffenheit, auch weil man Sachen erfährt von Menschen, die man oft schon jahrelang kennt und die man nicht gewusst hat.
Wenn man jetzt auf Veranstaltungen geht, wo man mit vielen noch unbekannten Menschen zusammenkommt, wie kann Dialog so einen Raum des Vertrauens schaffen, wo man dann wirklich sagt, ja, das ist ein geschützter Raum, da darf ich lachen, da darf ich weinen, da darf ich auch über Angst oder über Schmerz sprechen?
Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen sich nicht kennen, interessanterweise Dialog sehr gut funktionieren kann. Da ist es wichtig, eine Offenheit oder diese Grundlage des Sich-Trauens, des Sich-Anvertrauens zu schaffen. Und das kann man wieder durch Vorformate, also wenn man davor Zweiergespräche führt oder andere Methoden vor den Dialog stellt.
Wo man sich schon ein bisschen kennengelernt hat, vielleicht auch schon ein wenig geöffnet hat. Das zum Thema Sprechen, sich öffnen, sich zeigen. Wie wichtig ist dieses offene Zuhören und was heißt eigentlich wirklich offenes Zuhören? Muss ich dann die Meinung des anderen übernehmen?
Offenes Zuhören ist für mich, dass ich meine Sinne öffne, also dass ich diesen Menschen wahrnehme, dass ich höre, was er sagt, dass ich spüre, was sonst noch mitschwingt. Das ist ja das gesprochene Wort, ist ja oft Energieträger für Gefühl. Ja, da gibt's ja den Klang der Stimme, dann gibt's die Bewegung, die der Mensch macht, die Körperhaltung. Da gibt's ja viel, viel mehr als das Wort. Und ich finde, im Dialog ist es wichtig, in dieser Offenheit den Menschen wahrzunehmen und sich zu interessieren. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, geh auf der Landkarte des anderen spazieren. Das habe ich sehr interessant gefunden. Also die Landkarte verstehen zu wollen. Also wenn er etwas erzählt und zu schauen, was macht dann das mit mir. Also es ist einfach ja Spiegelung und was taucht bei mir auf. Und dann gebe ich das, was bei mir auftaucht, auch in den Dialog rein. Ich kann auch eine Frage stellen mit diesem Interesse an den anderen Menschen. Dass wir gemeinsam ein Stück weiterkommen, dass wir uns weiterentwickeln, weiterlernen. Und zwar jede als Individuum, aber auch als Gemeinschaft. Weil es ja nur durch Gemeinschaft, glaube ich, wieder geht, als Individuum zu lernen.
Hört sich für mich sehr anspruchsvoll an, einerseits mit der Aufmerksamkeit hundertprozentig bei dem anderen zu sein und gleichzeitig wahrzunehmen, was in mir resoniert oder ob dann eben auch mal sofort ein Aber auftaucht und ich gehe nicht auf der Landkarte des anderen spazieren, sondern bin plötzlich auf meiner und so. Das geht ja gar nicht. Wir kennen ja dieses Ja-Aber. Hört sich für mich verdammt anspruchsvoll an.
Ja, es ist anspruchsvoll. Ich glaube, es braucht auch dieses Vertrauen. Man geht einfach offen hinein und vertraut auch dem Prozess. Also auch das entsteht ja schon, aha, jetzt möchte ich das sagen. Und dann höre ich aber offen zu und quasi der Moment, wo ich den Redegegenstand hole, verstreicht und es vergehen 20 Minuten und es passt überhaupt nicht mehr zum Thema. Oder der verblasst dann wieder der eigene Redebeitrag. Das sind ja Millisekunden, wo man entscheidet, stehe ich jetzt auf, sage ich das oder lasse ich es einfach verstreichen. Und auch das wirkt in diese Gruppe hinein. Also es wirkt alles, was man denkt, was man fühlt und nicht nur das, was man sagt. Und das sind wir halt oft nicht gewohnt, dass auch reine Anwesenheit während des ganzen Dialogs auch nichts zu sagen eine Wirkung hat. Also das sage ich auch immer bei der Einführung. Auch wenn jemand gar nichts sagt, ist er trotzdem präsent und dadurch, was bei ihm ankommt und was es für Gedanken anregt, er auch was in den Kreisdialog hineingibt.
Dieser innere Dialog, der dann ja auf jeden Fall auch stattfindet.
Ja.
Ich habe mich aus journalistischer Sicht in der letzten Zeit mit kognitiven Fehlern beschäftigt, die wir so in unserem Gehirn haben. Und der Vater der kognitiven Fehler ist der sogenannte Confirmation Bias. Also wir nehmen gerne Informationen an, die unser bisheriges Weltbild bestätigen und lehnen Informationen ab, die es in Frage stellen. Die können wir überhören, die verdrängen wir, da gibt es einen Widerstand dagegen. Und gibt es einen Kunstgriff, diese Bestätigungsneigung, die wir haben, im Dialog vor die Tür zu schicken und zu sagen, jetzt machen wir Pause gerade?
Vor die Tür schicken, das wäre auch eine gute Idee. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass wenn man darauf hinweist, dass man diese Tendenz hat zur Bestätigung des eigenen Weltbildes, dass man das sieht und auch anerkennt, dass das ganz normal ist, dass das jeder Mensch hat, dass man durch diese Annahme dann offen werden kann. Also in dieser Haltung, ich achte dich als Mensch und ich möchte nachvollziehen können, wieso du zu dieser Meinung gekommen bist. Dann kann ich mich auch so weit öffnen, dass ich zuhören kann. Und es gibt auch das, dass ich mich auch abgrenzen möchte. Das ist genauso wichtig. Oder sage, ich dulde diese Meinung nicht. Aber trotzdem kann ich ja den Mensch als Mensch sehen.
Das ist möglich, ja. Es gibt ja weitere kognitive Fehler, zum Beispiel einen, der auch in der Psychologie gut untersucht ist, dass wir uns in unseren Urteilen anpassen. Also ich habe von einem Versuch gelesen jetzt gerade, da ging es um die Länge zweier Striche. Es war leicht erkennbar, welcher Strich länger war. Und es waren dann aber Schauspieler im Raum, ohne dass der Proband, die Versuchsperson, das wusste, die eine falsche Beurteilung abgegeben haben, also gesagt haben, A ist länger als B, obwohl es umgekehrt war. Und es waren ein Drittel der Versuchspersonen bereit, sich diesem falschen und eindeutig falschen Urteil anzupassen, als sie gefragt wurden, na, welcher Strich ist denn länger? Wie verhindert Dialog solche Anpassungs-, solche Herdenphänomene, die kollektive Dummheit?
Die gibt's natürlich. Ich finde, da ist auch wichtig in der Einführung des Dialogs, dass man darauf hinweist, dass die individuelle Meinung, Haltung wertvoll und wichtig ist. Je individueller der Mensch sich einbringt und zeigen kann, dass es wertvoll ist für das Ganze, dass das Ganze dadurch auch mehr erkennen kann, dass man diesen Mut fördert. Ich glaube, bei diesem Versuch, den du gerade geschildert hast, ist es ja oft so, dass man nicht als Außenseiterin oder Außenseiter sich zeigen möchte, sondern man geht halt mit der Gro-Meinung mit und dann gehört man dazu. Dann wird man nicht ausgeschlossen oder dann wird man nicht konfrontiert oder erhält Widerstand. Wir haben ja oft Angst vor Widerständen von anderen. Und im Grunde geht es immer dahin, wirklich geliebt zu werden, dazuzugehören. Und wenn man vorher schaut, wie fühlen sich die Menschen wohl, also bis hin, wie man den Raum gestaltet, wie man die Menschen empfängt, wie man mit ihnen spricht, damit sie einfach den Mut haben, sich so zu zeigen und wissen, das ist jetzt hier gefragt. Also hier ist nicht konform mit der gefragt, sondern so, wie ich denke und meine Meinung möchte hier gehört, gesehen werden.
Also wie so ein Vorschuss an Wertschätzung für die eigene Position, Meinung, Erfahrung.
Genau, wenn der Wertschätzungstank voll ist, dann kann man dem etwas vorgreifen, dass man sich so Meinungen oder der Mehrheit anpasst.
Ich gehe noch mal zum Wort Dialog. Ich habe immer gedacht, Dia kommt irgendwie von zwei und zwei sprechen miteinander. Aber ich habe dann gelernt, Dia kommt von Durchscheinen und Logos kommt von Sinn. Also es scheint ein Sinn durch. Inwiefern ist der Dialog sinnstiftend? Hintergrund meiner Frage ist auch, dass es vor kurzem eine Studie gab von der Donau-Krems-Universität, die sagt, die Zukunft der Meeting-Industrie ist die Meaning-Industrie, also die sinnstiftende Branche, die mit ihren Veranstaltungen Räume schafft, in denen die Menschen etwas Sinnvolles für sich Sinnstiftendes erlebt. Klammer zu, inwiefern ist der Dialog dann sinnstiftend?
Ich finde, der Dialog ist dadurch sinnstiftend, dass es eben nicht eine Aneinanderreihung von, das ist meine Meinung, so ein Nebeneinanderstellen ist, sondern dass der Dialog in der Haltung des Gebens geschieht. Jeder gibt was hinein. Und man schaut nicht, wer gewinnt oder welche Meinung vielleicht durch Zuspruch von vielen setzt sich durch, sondern in diesem Vertrauen, dass sich dann etwas Größeres Ganzes zeigen kann. Das finde ich auch das durchscheinende Element, dass jedes Individuum dadurch, dass es den eigenen Sinn zeigt und sich durchscheinend zeigt, dann fallen uns in genau dieser Verbundenheit in tieferen Schichten Erkenntnisse zu.
Wenn du sagst Erkenntnis, ist das wie so eine kognitive Ebene und das andere nanntest du Verbundenheit. Das ist dann fast schon eine seelische oder spirituelle Ebene. Ich denke gerade daran, dass einer derjenigen, der das Thema vorangebracht hat, ja David Bohm war, MIT, Massachusetts Institute for Technology, Professor, Physiker eigentlich, der gesagt hat, unser fragmentierendes und fragmentiertes Denken, dass wir alles aufspalten, bewerten als richtig und falsch, ist eigentlich nicht zeitgemäß und führt uns nicht zu ganzheitlichen Lösungen. Du hast gesagt, das große Ganze scheint durch. Ist denn unsere fragmentierende Art zu denken eigentlich grundsätzlich etwas, was wir langsam mal lassen sollten?
Ich glaube, auch hier braucht es beides. Es brauchte dieses fragmentierte Denken. Ich denke, sonst hätten wir die letzten Jahrzehnte nicht so weitgreifende Entwicklungen gemacht. Also oft braucht es ja dieses Zerteilen ins Kleinste, das anzuschauen. Und dann braucht es aber auch wieder die Verbindung. Wenn man schaut, wo kommt es her, auch diese Methoden, da gibt es ja jetzt viele, wo der Kreisdialog Einzug hält in World Café, Open Space. Also viele Methoden, die diese Fragmentierung wieder zusammenführen. Und ich glaube, das ist sowieso im menschlichen Zusammenleben, dass das zyklisch ist, dass es immer irgendeine Phase gibt, in der Zerteilung wieder wichtig ist und dann kommt wieder eine Phase, wo Verbinden wieder wichtig ist. Und dass wir jetzt in einer Phase des Verbindens stehen, aber zugleich wie noch einen Sprung machen, weil wir spüren, es wird alles so komplex, dass das gar nicht mehr erfassbar ist und es braucht Fähigkeiten wie Vertrauen in Prozesse und dann geht man wieder zurück, mit welcher Haltung lebe ich und mit welcher Haltung gehe ich auf Menschen zu, auf Themen. Da habe ich auch wirklich viel vom David Bohm gelernt, der ja gesagt hat, genau dieses Zusammenführen und dieses sich in diese Weisheit hineinzugeben, kann ich nicht planen, nicht machen, sondern es ist ja wirklich wie, die fällt uns zu, wenn wir dafür offen sind.
Ich glaube, dass es die Herausforderung und auch wirklich ein gangbarer Weg ist unserer Zeit, also wirklich Dinge zusammenzudenken. Ich bin viel im Umweltbereich unterwegs und jetzt zeigt sich beispielsweise, wie ökologische Zerstörung damit zusammenhängt, dass es immer mehr Viren gibt, die auf den Menschen überspringen, Zoonosen. Dann zeigt sich auch die Verknüpfung von Umweltaspekten mit dem Sicherheitsaspekt, wenn wir ganz viel fossile Energie verwenden und plötzlich abhängig werden von autoritären Regimes. Das sind alles Themen, die man nicht mehr isoliert denken kann, also Sicherheit, Umwelt, Gesundheit, sondern zusammendenken müssen. Meine Frage ist auch noch, ist der Dialog auch ein Forum, eigene Denkmuster aufzudecken, zu erkennen, um der Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen?
Auf jeden Fall. Dadurch, dass man gehört wird und sich formuliert, ist schon mal der erste Schritt, ich entdecke selbst, welche Meinung habe ich oder durch Nachfragen selber reflektieren kann, wo kommt das her, vielleicht aus welchen Mustern, aus welchen Lebenserfahrungen, wieso denke ich so oder wieso habe ich diese Meinung? Und offen wird für andere und dann, wie du eh gesagt hast, auch durch unterschiedliche wissenschaftliche Richtungen auch Impulse erhält und sich weiter auch im eigenen Gedankenkonstrukt weiterentwickeln kann.
Es zeigt uns ja auch die Hirnforschung, die ganz klar sagt, dass wir eigentlich gar nicht ein individuelles Gehirn haben, sondern dass wir ein soziales Gehirn haben, dass wir von den anderen Menschen gelernt haben, von den Eltern, von Umfeld, dass wir aber natürlich auch toxische Glaubenssätze übernommen haben. Und ich erlebe das auch so, dass wir vielleicht zu den ersten Generationen gehören in der Geschichte, die so viele Möglichkeiten haben, Angebote, innere Arbeit, Coaching, Therapie, eben auch der Kreisdialog, solche Denkmuster zu erforschen, in Richtung Selbsterkenntnis.
Ja, das sehe ich auch so. Wir leben in einem Wohlstand, der uns das ermöglicht. Oder? Wir haben jetzt Zeit, um das anzuschauen. Das meinte ich auch vorhin mit diesem Zyklischen, oder dass jede Generation wahrscheinlich wieder eigene Aufgaben hat und eigene Fragen und Herausforderungen, um die sie sich kümmern darf. Und jetzt erlebe ich das auch als eine Zeit, wo viele Denkmuster, die vielleicht gar nicht mehr passend sind oder die man immer mit so einer Vehemenz daran festhalten müsste, dass man die loslassen darf.
Denn ohne dieses Loslassen ist ja ein wirklicher Wandel gar nicht möglich. Also wir reden ganz viel von, wir müssen auf den Klimawandel reagieren, auf die Finanzkrise, auf die Migrationskrise. Wenn wir aber in diesen Denkmustern stecken bleiben, dann können wir da viel drüber reden, aber wir kommen auch nicht zum Handeln. Und ist dann insofern auch diese Dialogform eine Möglichkeit der inneren Arbeit? Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall kann man das so sagen. Also ich würde jetzt das nicht bei jedem Dialog so offiziell oder öffentlich so sagen, aber aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall eine wertvolle Qualität des Dialogs, dass er genau diese Prozesse unterstützt, der Selbsterkenntnis und der Weiterentwicklung und des Vertrauens.
Und braucht es dafür auch Übung? Weil das ist schon mal angesprochen in unserem Gespräch, dass es ja auch Serien von Dialogen gibt mit vielleicht denselben Menschen. Also wird es tiefer, wird es gewohnter, das Sprechen wirklich von sich, aus dem Herzen, vom Wesen her und das offene Zuhören, wenn man das öfter macht?
Ja, dieses sich einbringen und dieses Hören wird gewohnter. Also wir hatten auch bei uns zu Hause so Familienkonferenzen und das war am Anfang ungewohnt, dass man einfach bis zum Schluss sich zuhört. Also gerade wenn man sich ganz gut kennt oder meint, alles zu wissen oder sich ganz gut zu kennen, ist das ungewohnt. Und mit der Zeit freut man sich darauf und freut sich auf diese Stunde, in der man einfach in dieser Form miteinander in einen Austausch geht. Und dadurch weiß man, wie das funktioniert, wie das geht. Und wir sehen das auch bei Weiterbildungen für Dialogbegleiterinnen zum Beispiel. Oder dann gibt es immer mehr Menschen, die solche Dialoggruppen begleiten. Es kommt öfters vor. Oder jemand in einem Unternehmen zum Beispiel war bei einem Dialog schon dabei, weil er ehrenamtlich in einem sozialen Verein tätig ist. Und dann wird das ein Stück weit Normalität und hat dann natürlich auch weniger Widerstände dazu.
Bei Widerstand kommt mir ein Erlebnis aus jüngster Zeit in den Kopf. Da habe ich mit Top-Managern gearbeitet und habe die dann auf ein sogenanntes Gespräch geschickt, also so ein Zweiergespräch, wo es wirklich darum geht, auf dem Hinweg spricht der andere hört zu. Und es darf auch wirklich nicht unterbrechen und auf dem Rückweg wird gewechselt. Und das fanden die erstmal ganz komisch und da war viel Widerstand. Und als dann also jemand wiederkam und sagte, ich hatte jetzt ein totales Aha-Erlebnis. Ich hatte immer wieder den Impuls, dann eine Lebensweisheit, eine mögliche Lösung, weil der andere von einem Problem gesprochen hat, da reinzufunken. Hab das aber nicht gemacht und habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der andere sich in Ruhe erklären kann und seinen Gedanken zu Ende bringen kann, dass ich plötzlich was ganz Neues über ihn und aber auch über mich erfahren habe. Also so dieses ausgeruhte sich zuhören auch dazu führt, dass man wirklich den anderen nochmal in einer anderen Facette kennenlernt.
Ja, das kann ich bestätigen. Man entdeckt neue Facetten und oder auch tiefere Schichten. Genau dadurch fühlt es sich wirklich dann auch an wie Herzgespräche, also weil man Sachen erfährt, die man, wenn man sonst Gespräche ineinander baut, wie du es gerade erwähnt hast, und eigenes dazugibt, dann macht man so ein Gebäude an Kommunikation, das man gewohnt ist schon. Genau. Und das finde ich auch eine sehr schöne Methode, dieses Gespräch. Das wäre so etwas zum Beispiel im Vorfeld eines Dialogs, wo man das einmal übt, wo man es erfährt. Im Gehen, das ist ja auch eine uralte Methode, dass man in die gleiche Richtung schaut. Das schützt auch noch ein wenig, wenn man sich nicht gegenüber sitzt, sondern man geht in die gleiche Richtung und da kann man eine Strecke ausmachen und eine Person spricht genau bis zum Zielpunkt und beim Rückweg die andere, so wie du es eh erwähnt hast. Und da hat man so Erlebnisse, wie sich das anfühlt und wird ein bisschen sicherer oder auch ein bisschen neugieriger und kann sich dann auch gut auf so Dialogformate einlassen.
Ich frage mich gerade, was eigentlich so heilsam am Zuhören ist. Also ich habe auch immer das Vorurteil gehabt, naja, wenn ich da nur sitze und nur zuhöre und nichts tue, Klammer auf, ich habe ganz viele Glaubenssätze aus meiner Kindheit in Richtung tun und machen und dafür geliebt werden, da schlage ich mich so ein bisschen mit rum, Klammer zu. Das war mir immer zu wenig, aber da ist was beim Zuhören, was unglaublich heilsam ist. Was würdest du sagen, was ist es? Welche Qualität ist es?
Ich glaube, es ist eine Resonanzqualität. Es ist ein Raum da, also ein Mensch, der mir den Raum gibt und der mich sieht, der mich hört, der mich wahrnimmt. Und ich glaube, das waren oft alte, weise Menschen in der Gesellschaft. Die sind oft gesessen und haben zugehört. Und das ist in unserer Kultur auch nicht mehr so verbreitet. Und es gibt ja zum Beispiel diesen Zuhörkiosk in Hamburg. Der wird ja überrannt. Also da ist ein Kiosk von einem Mann, der hört nur zu. Also der spricht nicht und die Menschen stehen Schlange und sprechen mit dem. Und das zeigt ja, dass unsere Gesellschaft eher eine Gesellschaft von Sendenden geworden ist. Zum Beispiel beim Skitouren, da gibt's ja dieses lawinenverschüttete Gerät, das muss man dann auf Empfang stellen oder auf Senden. Und oft, glaube ich, wenn wir immer auf Senden sind, gepolt und nicht auf Empfangen oder das nicht im Gleichgewicht ist, dann spüren wir, wie gut uns das tut, wenn jemand uns zuhört, ohne uns Tipps zu geben oder gute Ratschläge, sondern einfach hört. Das ist, allein das, glaube ich, ist so heilsam.
Wahrgenommen zu werden. Also alle senden, haben aber die tiefe Sehnsucht, wahrgenommen zu werden. Aber wenn alle senden und nicht empfangen, wird ja keiner richtig wahrgenommen.
Genau, das ist ein Paradoxon, glaube ich, unserer Zeit. Und dadurch verdoppeln wir die Anstrengung und machen Seminare, wie kann ich noch besser senden, wie mache ich das Marketing. Also wir verstärken das, was wir eh schon gut können. Und ich glaube, so im Gleichgewicht oder in diesem Gegenpol, wenn wir mal uns diese Möglichkeit geben und einfach mal zurücklehnen auf unserem Sessel und schauen und hören, also auch diese Muße, dass wir das wieder stärker pflegen.
Ich hoffe, dass ich das auch in diesem Gespräch ein wenig gepflegt habe, Annemarie. Du hast eine sehr ruhige Art zu sprechen und hast so von deiner ganzen Art zu sprechen auch so eine Ruhe reingebracht in unser Gespräch. Das war jetzt nicht so ein Podcast-Geschnatter, wie ich das dann manchmal so wahrnehme. Mir hat das sehr gut getan. Es war für mich eine echte Übung, immer wieder wirklich bei dir zu bleiben. Ich habe meinen Fragenkatalog weggeworfen und ich hoffe, ich konnte reagieren auf das, was du gesagt hast. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für deine Impulse.
Ich habe das auch sehr genossen. Das sind Gespräche, wo beide für sich was mitnehmen, dadurch, dass sie sich hineingeben und dann wieder ganz erfreut, was der Tag bringen möge, weiterleben.
Es war mir eine Freude. Herzlichen Dank.
Danke.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.